ARD. Mit Tanja Küchle. Was machen bestimmte Geräusche mit uns? Was sehen wir, wenn wir hören? Hörspiel ist Kino im Kopf. Die Bilder erzeugen wir in uns. In keinem anderen Land der Welt wurden und werden so viele Hörspiele produziert wie in Deutschland. Der Grund? Die vielen verschiedenen Landesrundfunkanstalten der ARD. Sie sind nach wie vor die größten Hörspielproduzenten in Deutschland. Zum 100. Geburtstag machen wir einen Streifzug durch 100 Jahre Hörspielgeschichte. Andrea Andriesewitsch kennt sich aus mit Hörspielen. Sie promoviert an der Bergischen Universität Wuppertal über die Theorie und Geschichte des Hörspiels und kennt es auch aus der Praxis, unter anderem beim Deutschlandfunk Kultur und beim RBB. Hallo Frau Andriesewitsch.
Hallo.
Als erstes, Frau Andriesewitsch, würde ich mir gerne mit Ihnen etwas anhören. Es ist ein Ausschnitt aus dem ersten bekannten deutschen Hörspiel, das vor 100 Jahren gesendet worden ist, aus Frankfurt, im Radio, am 24. Oktober 1924. Es heißt Zauberei auf dem Sender.
Jeder macht, was ihm gefällt. Der Sender ist verrückt geworden.
Es war einmal ein Rundfunkteilnehmer. Der war mit allem zufrieden, was der Sender ihm bot.
Wir bringen aber Ihnen die amerikanische Produktnotierung vom 24. Oktober 1924. Nummer 1, 678 Einheiten, Nummer 2, 432, Nummer 3, 515, Nummer 4, 312.
Das war ein Ausschnitt aus einer späteren Nachproduktion des Hessischen Rundfunks vom ersten deutschen Hörspiel Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch. Es gilt als eines der, oder eigentlich als der erste große Meilenstein der Hörspielgeschichte von 1924. Andrea Andriesewitsch, worum geht es in dem Stück?
Es soll eigentlich ein Musikkonzert gespielt werden, doch aufgrund diverser Störungen technischer Natur, aber auch weil alle möglichen störenden Personen hereinschneien, kommt es dazu nicht. Das Personal gerät außer Rand und Band, all das ist hörbar und quasi die Substanz des Stücks. Und die Auflösung ist dann, dass ein Zauberer den Rundfunk sabotiert hat, weil er vormals nicht auftreten durfte und sich auf diese Art Gehör verschafft. Und die große Zauberei besteht eigentlich darin, einen neuen Ton in den Rundfunk zu bringen, und zwar eigentlich auch eine Form von experimenteller Musik, denn auch die Musik wird stark verzaubert, sage ich mal.
Wenn wir jetzt ein Stück weiterspringen in der Geschichte, 1938, da kam es durch ein Hörspiel angeblich zu einer Panik oder sagen wir zumindest Verunsicherung der Bevölkerung im Bundesstaat New York. Krieg der Welten, das Hörspiel nach Orson Welles, auch eines der berühmtesten Hörspiele der Geschichte. Darin griffen vorgeblich Marsmenschen die Erde an. Ist das ein gutes Beispiel dafür, was für eine mächtige Illusion man mit so einem Hörspiel auch erzeugen kann?
Jein, also der Krieg der Welten ist ein großartiges Beispiel, das sich übrigens auch hervorragend an Hans Fleschs Zauberei auf dem Sender anschließt, weil beides quasi fingiert eine reale Reportagensituation im Grunde genommen, ja, in der etwas entgleist. Das mit dieser Panik in der Bevölkerung ist ein Mythos, der vor allem von der Presse geschürt wurde. Das weiß man mittlerweile. Nichtsdestotrotz haben es die Menschen ganz gewiss als ein hochinteressantes Spiel wahrgenommen, ja, also dass da tatsächlich Außerirdische bei uns landen und also alles außer Kontrolle gerät und Panik entsteht. Aber es ist tatsächlich eine mediale Panikmache im Nachhinein gewesen, die dann stattgefunden hat.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt das Hörspiel dann nochmal einen Boom. Woran lag das?
Ja, das lag daran, dass der Fernsehapparat natürlich noch nicht so präsent war. Also wir haben da die große Blütezeit des Hörspiels, auch in den 50er und 60er Jahren, in der auch die Autoren und Autorinnen wirklich davon leben konnten, nicht nur als Spielbein, sondern als echtes, valides Standbein. Und da hatten wir natürlich auch alle großen Autoren, die wir eigentlich kennen, die wir haben aus dieser Zeit, haben auch Hörspiele produziert. Friedrich Dürrenmatt, Ingeborg Bachmann, allen voran natürlich Günter Eich. Man spricht ja auch vom Eichmaß im Hörspiel. Und das war natürlich eine Zeit, in der große Literatur vor allem auch akustisch erlebbar war.
Jetzt verraten Sie mir mal bitte und den Hörern und Hörerinnen dieser Sendung und dieses Podcasts, was genau das Eichmaß im Hörspiel ist.
Ja, ich glaube, es ist eher so eine Wortspielerei, ja, weil wir sind ja zu Günter Eichs Zeiten noch im sogenannten Innerlichkeitshörspiel, also wo eigentlich immer eine ganz große stimmliche Intimität erzeugt werden sollte, möglichst wenig Musik- und Geräuscheinsatz, sondern tatsächlich wirklich die innere Stimme, die spricht, der innere Monolog oder auch das Geschehen, das eigentlich immer wie in so einer Art Kammerspiel sich vollzieht. Und das wurde ja dann in den 70er Jahren mit dem sogenannten neuen Hörspiel grundlegend aufgebrochen. Da war natürlich auch maßgeblich die Einführung der Stereophonie, die technisch nochmal was ganz anderes möglich machte. Aber ab da ist natürlich auch die Formsprache des Hörspiels befreit, ja, und sowas wie Musikgeräusche, was ja ganz wichtige Miterzähler sind, mit einbezogen. Und insofern würde ich sagen, ab dieser Wende ist das Eichmaß kein universelles mehr, auf keinen Fall.
Für mich ist als 1980 Geborene auch ganz wichtig, was es heute im Übrigen immer noch gibt, die drei Fragezeichen beispielsweise, TKKG, Fünf Freunde, Huibu und. Man spricht ja so ein bisschen vom goldenen Zeitalter der Hörspiele in den 70er und 80er Jahren. Was machte da Hörspiele so erfolgreich?
Naja, was das Hörspiel, wenn Sie jetzt von den drei Fragezeichen und Co. sprechen, natürlich erfolgreich macht, es ist, vor allem Kinder hören ganz intensiv und exzessiv gerne Hörspiel, auch heute noch. Wir hatten die Kassettenkinder in den 80ern und heute sind es die Podcast-Kinder, die Hörspiele hoch und runter hören. Also ich würde sagen, das ist nahtlos so weitergegangen, nur in einem anderen Medium, nämlich im Digitalen. Und was früher der Walkman und die Kassette war, das ist halt heute das Tablet oder das Handy.
So klingt die neue Titelmusik zur erfolgreichsten Hörspielserie der Welt. Die drei Fragezeichen. Seit 1979 klären die drei Nachwuchsdetektive Justus, Peter und Bob darin Kriminalfälle auf. Und das tun sie bis heute. Mit grauen Haaren bzw. Glatze. Die Stimmen aber klingen fast wie damals, etwa in Melodie der Rache, Folge 227 aus diesem Jahr.
Ausgezeichnete Recherchearbeit, Bob. Du hast
Justus, Justus, zwei Kerle beobachten das Grundstück. Ich sehe sie durchs Fenster. Sie stehen hinter dem Pool am Zaun.
Bob, ich muss Schluss machen. Hier draußen tut sich etwas. Drück aufs Gas. So wie es aussieht, wird hier gleich Hilfe benötigt. Ende!
Heute füllen die drei Fragezeichen und andere Hörspielensembles auch riesige Hallen mit ihren Live-Hörspielen vor Publikum. Das ist dann eine völlig neue Form, losgelöst vom reinen Hören. Was fasziniert Macher und Fans daran? Yvonne Koch hat nachgefragt.
Der wütende Mob war erfolgreich abgelenkt.
Die Ferienbande performt vor Publikum Geschichten auf der Bühne, die sich bewusst aus alten Kinderhörspielen wie TKKG oder Drei Fragezeichen bedient. Und diese Hörspiele auch etwas auf die Schippe nimmt.
Oh Mann, diese Höhle sieht wirklich gruselig aus. Bambi hat sich in meinem Rucksack verkrochen.
Ja, die hat's wirklich in sich. Aber ihr könnt jetzt aufhören.
Eine der bekanntesten Stimmen der Ferienbande ist Matthias Keller. Er ist unter anderem professioneller Synchronsprecher und Musiker. Und auf der Bühne merkt man sofort, er hat einen riesen Spaß am Live-Hörspiel.
Ich bin sozusagen fester Bestandteil des Ensembles als Erzähler und in der Rolle des Kommissar Tappert und was dann sonst noch so anfällt an netten kleinen Rollen.
Und er war auch bei dem Kultevent der Live-Hörspielszene dabei, bei der Drei-Fragezeichen-Tour, bei dem die Originalsprecher der deutschen Ausgabe die Folge Der dunkle Taipan aufführen.
Die Drei-Fragezeichen-Tourneen sind fast immer komplett ausverkauft und die spielen wirklich in der Liga, in der sonst nur große Rockstars unter unterwegs sind. Das kann man auch niemandem anderen außerhalb Deutschlands erklären, dass ein Hörspiel so viele Leute zieht. Also der größte Knaller ist dann immer Waldbühne Berlin, über 20.000 Leute. Und das Ding ist halt voll.
So viel Publikum schafft das Radio-Live-Theater zwar nicht, dafür ist es aber schon seit 11 Jahren samt Geräuschemacher und Kostümen in ganz Hessen unterwegs, sagt Gründer und Mitsprecher Klaus Krückemeier.
Ja, wir versuchen tatsächlich in der Tradition des Hörspiels, wie wir bei uns im Rundfunk ja auch sagen, der Königsdisziplin, das alles umzusetzen, weil einfach Text, Sprache, Musik, Geräusche, Timing alle zusammenkommen, das auf der Bühne so nah wie möglich, wie es früher war, zu reproduzieren.
Das Radio-Live-Theater hat sich vor allem auf Krimis und Western spezialisiert, hat aber auch die Comedy Niki und Vicky im Gepäck. Wobei, manchmal werden Live-Aufführungen sowieso unfreiwillig komisch.
Und das werden zum Teil die besten Aufführungen, wenn etwas schiefläuft und man sich dann da rausrettet. Es wird auf jeden Fall sehr witzig dann.
Das Publikum komme vor allem, um das Hörfeeling aus ihrer Kindheit, den 80er Jahren, wieder zu erleben, meint Krückemeier. Und tatsächlich sind viele Menschen 50 plus im Publikum. Aber eben nicht nur. HR-Kollegin Sina Phillips ist gerade mal 30, aber trotzdem ein großer Live-Hörspiel-Fan.
Man hat die Sprecher, man hat Geräusche, den Geräuschemacher, man kann das alles beobachten. Aber trotzdem hat man noch die Möglichkeit, die Augen zu schließen.
Und das macht sie auch manchmal, sodass ihr eigener Film im Kopf entsteht und sie komplett abtaucht.
Und gleichzeitig hat man ja um einen rum das Publikum, was mitgeht. Und man merkt, okay, jetzt ist es spannend und die Spannung wird dadurch noch größer, weil halt alle um einen rum mitfiebern und vielleicht auch den Atem anhalten. Oder wenn dann irgendwie eine lustigere Szene kommt, Tante Mathilda, die ihren Kirschkuchen rausholt. Und alle kennen diesen Moment und alle finden das dann total toll. Und dann ist man irgendwie so in dieser großen Familie, die zusammen dieses Hörspiel hört.
Solche Live-Hörspiele, die vor allem Krimis und Comedy bieten, sind eine erfolgreiche und relevante, ja, weil auch publikumswirksame Form des Hörspiels heute. Daneben aber gibt's noch viel mehr. Eine enorme Vielfalt und Bandbreite, sagt Andrea Andriesewitsch. Sie arbeitet im öffentlich-rechtlichen Hörspiel und promoviert an der Bergischen Universität Wuppertal über die Theorie und Geschichte des Hörspiels. Frau Andriesewitsch, was gibt's denn noch für prägende Formen im heutigen Hörspiel?
Wir haben ja auch das ganz große Feld des dokumentarischen Hörspiels, des Originalton-Hörspiels, das tatsächlich auch die Grenze hin zur Dokumentation gar nicht mehr so klar sein lässt, in denen es absolut um relevante Themen geht. Wir haben Reenactments von realen Fällen, wie zum Beispiel in Milo Raus' Hate Radio, das den Genozid in Ruanda, der ja maßgeblich übers Radio kolportiert und angestachelt wurde, quasi nochmal hörbar macht. Und da gibt es ganz viele Beispiele auch von Andres Weil oder Rimini-Protokoll, die ganz nah am Leben arbeiten, ja, und das akustisch inszenieren in einer Vielfalt und Formensprache, die einen staunen lässt, wenn man sie noch nicht entdeckt hat. Und auch dann weiter.
Da fällt mir ein, relativ frisch gesendet, glaube ich, die 50 Aktenkilometer eben dieses Performance-Kollektivs Rimini-Protokoll für den Deutschlandfunk Kultur. Da haben Bespitzelte und Spitze sind mit ihren DDR Stasi-Akten konfrontiert worden, und das sind dann echte Reaktionen, die im Hörspiel verarbeitet wurden. Das ist dann so ein sogenanntes Doku-Hörspiel. Ist das ein Trend oder eine Spielart des Hörspiels, eine sehr zeitgenössische mit einer besonderen Wucht?
Ich würde schon sagen, aber eine unter anderem natürlich, ne? Es ist schon die Spielart des Hörspiels, die am verlässlichsten die Relevanz mit reinholt. Aber wir haben natürlich auch, ich sag mal, klassischem Hörspiel, das einen dramatischen, fiktionalen Aufbau hat, denselben Fall auch, ja, also in dem Moment, wo ein historischer Fall die Vorlage für eine Bearbeitung ist. Zum Beispiel in Liebe Eure Hilde, das im vergangenen Jahr produziert wurde, ja. Das ist ein klassisches Hörspiel, so wie man es kennt, vielleicht auch aus den 3 Fragezeichen, szenisch aufgenommen in Dialogen. Darin geht es um Hilde und Hans Koppi, die im NS-Widerstand gekämpft haben und inhaftiert wurden. Hilde Koppi hat dann ihren Sohn auch in der Haft zur Welt gebracht, durfte ihn ein Jahr lang aufziehen und wurde dann geköpft. Das wäre jetzt ein Beispiel, aber das ist ein sehr starker Trend. Also ich nehme das sehr stark wahr, dass solche Stoffe auch im Hörspiel Bearbeitung finden. Oder eben dann dieser Zugriff, wie bei Rimini-Protokoll, dass man sozusagen nicht mit Schauspielern primär arbeitet, sondern sogenannte Experten, ja, Laien, also Menschen aus dem Leben über ihr Leben sprechen lässt und dieses Material dann montiert zu einem Hörspiel.
Was kann denn das Hörspiel da besser als Netflix und Film und Theater und Literatur beispielsweise?
Also was das Hörspiel definitiv besser kann, ist das in die Tiefe gehen, die wirklich die Intensität und die Intimität herzustellen. Das kann es besser. Das ist die große Kraft und Stärke des Hörspiels, weil so eine Stimme eigentlich, die kriecht ja wirklich in unseren Kopf hinein durch unser Ohr. Und auch emotional ist das eine unglaubliche Nähe, die da erzeugt wird.
Ist es vielleicht auch besonders gut geeignet für gesellschaftliche Gedankenexperimente, Dystopien, Utopien, weil es uns eben keine Bilder präsentiert, sondern im Gegenteil uns dazu bringt, unsere eigenen Bilder dazu zu erzeugen vielleicht?
Also es bietet dafür auf jeden Fall eine hervorragende Spielwiese, weil im Hörspiel können wir so leicht wie in keinem anderen Medium außer dem Roman springen zwischen verschiedenen Szenen. Im Film, im Theater wäre da immer ein riesiger Aufbau nötig und Umbau. Und dieses Potenzial hat das Hörspiel natürlich. Und insofern sind natürlich auch Welten, die nicht da sind, die aber vorstellbar sind, vielleicht noch mal einfacher umsetzbar in diesem Medium. Denn natürlich hat das Hörspiel eine besonders große Offenheit, dadurch, dass der Sehsinn noch nicht besetzt ist. Ja? Und der ist frei. Und dadurch wird die Fantasie eines Hörers natürlich in anderer Weise nochmals getriggert und bekommt einen Möglichkeitsspielraum. Aber natürlich auch akustisch, was an Steilvorlage gegeben werden kann, kann und darf viel offener und vielleicht auch wilder sein.
Und wie erfolgreich ist denn das Hörspiel heute noch? Also gerade auch in Konkurrenz zu vielen anderen Medienangeboten. Weiß man, wie viele Menschen überhaupt noch Hörspiele hören?
Also ich kann Ihnen jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber man kann ja heutzutage sehr gut die Hörerzahlen messen durch das Internet, wo man die Klickzahlen ganz genau sieht und Verweildauern. Und da ist es definitiv so, dass innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen das Hörspiel sehr gut abschneidet und stark gehört wird. Insofern braucht man da auch keine Existenzängste haben, dass das Hörspiel passé wäre. Was wir auf jeden Fall haben, ist ein riesiger Medienwandel natürlich, der schon lange in Gange ist. Und zwar ins Digitale. Was immer mehr kommt, sind natürlich große Serien, Podcast-Folgen. Und das lineare Radio im wörtlichen Sinn spielt immer weniger eine Rolle.
Andrea Andriesewitsch, Grenzgänge des Hörspiels heißt Ihr Dissertationsprojekt. Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Es ist 8 Uhr.
8 Uhr.
Okay.
Es ist 8 Uhr.
Gut.
Okay, bitte.
Okay.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, ist die Wasser nicht zu kalt?
Ein spannendes Beispiel dafür, wie das Hörspiel mit sozialen Themen umgehen kann, ist die HR-Produktion 5 Flure, eine Stunde. Dafür wurde in 5 Altenheimen morgens zur gleichen Zeit jeweils eine Stunde in den Fluren die Gespräche aufgenommen. Die Aufnahmen wurden von SchauspielerInnen nachgesprochen und übereinander gelegt.
Oh gut, heiß!
Oh. Immer noch heiß.
Ja, es ist noch sehr heiß.
So nass.
Jetzt?
Oh gut.
Aber warte, hier noch. Okay.
Na, Sie machen das schön. Hm. Oh. Na, aber nicht jeden Tag, gell?
Duschen?
Ja, nicht jeden Tag.
Wie viel Mal duschen Sie in die Woche?
Ja, nein, ich denke mal zweimal, ne?
Zweimal,
ja. Ja, ist genug, gell? Ja, 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 ja.
Sie entscheiden
ja,
das.
Ja, zweimal ist genug.
Ist genug oder nicht?
Ja, ich bin doch nicht dreckig, gell?
Nein, natürlich nicht.
Hoppa.
ARD. Wer mehr Kopfkino möchte, der findet jede Menge in der ARD-Audiothek. Von dokumentarischen Stücken bis zu Hörspielkunst. Zum 100. Geburtstag des Hörspiels gibt es dieses Jahr sogar einen extra Kanal. 100 aus 100. 100 ausgewählte Hörspiele aus 100 Jahren, die ja so die ganze Bandbreite und Entwicklung auch des Hörspiels zeigen. Um die Gegenwart und vor allem die Zukunft des Hörspiels geht es an den ARD-Hörspieltagen von 7. bis 10. November in Karlsruhe. So viel ist klar, das lineare Radio verliert an Bedeutung. Dafür wird das Digitale als Ausspielweg immer wichtiger. Wie beeinflusst das, wie Hörspiele gemacht werden? Und wie sie sich anhören? Das weiß Leon Hase. Er ist Hörspiel- und Podcast-Regisseur und Dramaturg für viele ARD-Anstalten, unter anderem auch den Hessischen Rundfunk. Und er hat mit mir ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Hallo Leon.
Hallo.
Die ARD-Anstalten befinden sich gerade mitten in einem großen Strukturwandel. Und wirkt sich das auch auf das Hörspiel aus? Also darauf, wie das Hörspiel aussieht und wie es gemacht wird?
Absolut. Ja, weil wenn man von der Radiowelle kommt und jetzt sagt, ich sitze in meiner Küche und höre Radio und da läuft zufällig ein Hörspiel. Das kommt immer zu einem bestimmten Sendeplatz. Also das ist an einem Mittwoch um, sagen wir, 20 Uhr oder am Sonntag um 13 Uhr. Und das hat dann da 2 Stunden Zeit. Und dann ist das Hörspiel darauf angepasst, dass es da reinpasst. Wenn ich in der Audiothek bin, also digital mir mein Hörspiel anhöre, dann ist es praktischer, wenn man mehr Serien produziert. Also kleinere Folgen, die aber trotzdem dazu führen, dass man einen fortlaufenden Genuss hat, dem man immer wieder folgen kann. Also dass ich mich erstmal in eine Welt reindenke. Und das ging halt im Radio gar nicht. Deswegen sind wir in diesen Seriencharakter gerade in der Entwicklung in den letzten 5, 6 Jahren wirklich stark eingestiegen und versuchen, das mehr und mehr auszubauen. Auch den ganzen dramaturgischen Mitteln irgendwie Raum lassen, die in der Serie innewohnen. Also sowas wie Cliffhanger oder Plot-Twists, dass man nicht nur eine gute Folge 1 und ein schönes Finale hat, sondern auch in der Mitte treibende Elemente, die mich immer wieder dazu bringen, weiter in dieser Serie zu verweilen oder die Charaktere mehr lieb zu haben.
Das erste Hörspiel 1924, Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch, das war ja live gespielt. Allerdings im Sendestudio ohne Publikum und heute das Live-Hörspiel, also die große Bühne, die sozusagen die Hallen füllt, das als Publikumsevent, ja, wo dann die Macher vorne auf der Bühne stehen und sozusagen den Blick hinter die Kulissen auf die Bühne holen. Sind das auch durch ihren großen Erfolg so die prägendsten Formen, die prägendsten Linien momentan im Hörspiel heute oder sind da ganz andere Formen maßgeblich?
Das Live-Hörspiel zeichnet sich halt vor allem auch dadurch aus, dass man meistens auch einen Foley-Artist dabei hat, also jemanden, einen Geräuschemacher oder eine Geräuschemacherin, den man live zugucken kann, wie sie das eben tun und die Kreativität in diesem Prozess auch. Und sie kommt von der Entwicklung auch aus dem normalen Hörspiel. Also dadurch, dass man früher auf Tonbänder aufgenommen hat, diese zerschneiden musste, wenn man kleine Schnipsel haben wollte, die man neu zusammenfügt, hat man Hörspiele eigentlich am Stück aufgenommen. Also da wäre dann sozusagen ein Hörspiel, für das wir jetzt 3 Aufnahmetage brauchen, indem wir direkt am ersten Tag mit der Szene 1 anfangen und dann am zweiten Tag die Szene 12 haben, hat man damals 2 Tage geprobt und dann 3. Durchläufe gemacht. Und das in einem Stück versucht aufzunehmen, dann gab es 3 oder 4 Durchläufe und da waren dann auch meistens schon alle Geräusche mit drin. Also in den Studios sind Sandkisten oder Teppiche, bestimmte knarzende Türen, dass man alle möglichen Geräusche live machen kann und die Schauspielerinnen sich eine Choreografie überlegt haben, wo liegt mein Text, wo laufe ich zum Text hin, welche Tür knall ich zu, wann gieße ich mir Wasser ein und gleichzeitig halt eben das in ihr Sprechspiel mit eingewoben haben. Und diese Entwicklung gibt es jetzt gerade auch immer mal wieder, dass man weggeht von dieser nackten Studiosituation, weil jetzt gerade wird sehr viel Hörspiel eigentlich in einem schallarmen Raum aufgenommen und dann komponiert zusammen mit den Geräuschen, die in Geräuschendatenbanken liegen. Also dass man sich da Türen auswählt oder Schritte auf Kies oder bestimmte Geräusche, die Textil an den Armen machen oder sowas, dass man das lebhafter macht und oft auch so eine Art Hyperrealität erzeugt. Weil man muss das Mikro dann nicht direkt vor Ort haben, aber man könnte jetzt sich in einem Raum, wenn wir essen und da hinten schmatzt einer mit dem Apfel und ich will den lauter oder leiser haben, kann ich dann im Nachhinein noch entscheiden. Also man muss dann halt sozusagen abwägen, gibt einem die Räumlichkeit so viel mit oder auch, dass die Leute vor Ort spielen. Weil wenn ich jetzt der Herzschmerz-Abschiedssituation am Bahnhof spiele, aber ich stehe in einem Studio mit holzvertäfelten 70er-Jahre-Wänden habe ich vielleicht nicht das Gefühl dabei und transportiere das auch nicht vom Mikro.
Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Leon Haase, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Was uns im Leben bewegt, bildet sich im Hörspiel ab. Da dürfte auch künstliche Intelligenz in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Die Möglichkeiten hat Regisseur Robert Schön mit KI-Tools wie ChatGPT ausgelotet. Können Mensch und Maschine gemeinsam ein Hörspiel entwickeln? Zu einer Kurzgeschichte von Franz Kafka ist so das Stück Kaf-KI entstanden.
Soll ich ein bisschen Musik machen, denn die Erklärung wird länger dauern?
Nee, lass mal stecken, ist auch egal. Hauptsache, Utradek hat irgendjemand zum Volllabern. Und wir könnten die andere KI ja eigentlich auch Monika nennen. Musik ist aber eigentlich ganz gut. Machen wir. Und in dieser Szene, und zwar soll Utradek der Monika jetzt mal erklären, wie er so nach und nach das Zepter im Haus an sich reißt. Stilmäßig, von der Musik her könnte man nehmen?
Wie wäre es mit Spionagefilmmusik aus den 60er Jahren? Das würde dezent auf das Alter der Maschine verweisen und die Spannung erhöhen.
Genau, das wollte ich eigentlich auch gerade vorschlagen. Also, dann soll Monika den Utradek jetzt mal kurz zu seiner Strategie befragen.
Wie passt du deine Strategien an, Utradek? Schließlich willst du die Führung des Hauses übernehmen. Steht der Hausvater da nicht im Weg?
Ziel ist es, den Hausvater nicht nur zu verstehen, sondern auch subtil zu beeinflussen, seine Entscheidungen zu leiten.
Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD Audiothek. Mein Name ist Tanja Küchle.